Studentenfunk, go!
Hallo, herzlich willkommen beim Studentenfunk Regensburg. Wir haben heute das Vergnügen, Eskimo Callboy zu interviewen, die hier in Nürnberg im Löwensaal einen Stop eingelegt haben auf ihrer Rehab-Tour. Und ich spreche hier mit Gitarrist Pascal und Drummer David Friedrich.
Grüß dich.
Hi. Dein Nachnamen weiß ich nicht mehr.
Das ist nicht schlimm.
Mit Namen habe ich es auch nicht.
Alles gut, grüß dich, hi. Ja, cool.
Hallo, wie geht's?
Gut, also man hört es an meiner Stimme so ein bisschen am Kränkeln bin ich. Wir sind alle am Kränkeln. Wir sollten heute auch eine Akustik-Session spielen für den Star-FM-Kanal Radio hier. Da waren wir auch vorhin. Aber wir sind K.O. Wir haben
ein bisschen zu viel gefeiert und ein bisschen zu viel Krankheit.
Ich meine, von euch ist es ja was man erwartet irgendwie. Es war vom Anfang an euer Image, so eine Partyband zu sein. Ja. Ich glaube, ich habe sogar ein Interview mal gesehen, wo ihr jetzt mehrere Interviews, wo ihr gesagt habt, ja, okay, wir wollen jetzt ein bisschen langsamer machen, aber geht nicht so, oder? Kommt nicht so aus.
Doch, eigentlich schon. Also man muss sagen, dass wir sind seit Anfang Dezember auf Tour und gestern war der erste Abend, wo wir mal richtig lange unterwegs waren. Genau. Also sonst, wir schonen uns schon immer ein bisschen und achten ein bisschen mehr drauf, ne? Jetzt mit über 30.
Ist auch immer der Jüngste. Ist tatsächlich, ich bin der Jüngste in der Band und ich bin der 30 geworden vor ein paar Monaten. Und es ist anders. Nutz die Zeit, wenn du jung bist. Ne? Auf Kacke.
Also Lebenstipps haust du jetzt noch
raus. Ja, man, der Moral. Ja,
geil, ey.
Nee, aber wenn man, ich glaube, mit wem habe ich gestern oder vorgestern drüber geredet? Ich glaube, mit Kevin. Die ersten Touren, die wir gefahren sind, so seit die ersten großen Touren waren, glaube ich, 2013. Da hat es angefangen, dass das alles so groß wird. Das war aufregend, das war spannend. Wir waren ohne Scheiße, wir waren einen Monat unterwegs und dann haben wir auch einen Monat lang durchgetrunken.
Jeden Abend gesoffen.
Wir haben jeden Abend so getrunken wie gestern quasi. Ne? Und das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil jetzt auch eine größere Verantwortung natürlich auch gegenüber den Veranstaltern
da ist. Das kannst du einfach körperlich nicht mehr.
Und körperlich.
Geht nicht mehr.
Ja, funktioniert nicht mehr. Ja. So, ne?
Was meinst du mit Veranstaltern?
Ja, du kannst ja nicht komplett besoffen. Wir fahren jetzt mittlerweile eine sehr große Produktion mit den Leinwänden und. Und du kannst da halt nicht komplett besoffen dann da irgendwie das ganze Set kaputt machen, indem du dann halt zu viel getrunken hast oder dann halt nicht mehr spielen kannst, weil du betrunken bist. Das geht nicht.
Wir hatten früher schon so ein paar Shows, die waren ein bisschen grenzwertig, wo wir dann zu aufgeregt waren und dann vielleicht einen oder anderen Wodka zu viel getrunken haben von der Show.
Es war witzig, aber du musst ja abliefern.
Das hat irgendwie funktioniert, aber das war dann auch nicht, wir waren dann auch nicht wirklich gut live. Also das hat Spaß gemacht, weil wir Party gemacht haben, so, aber das wir haben echt drauf geachtet, dass wir einfach auch abliefern. Wir wollen musikalisch auch geil sein und
gerade jetzt auch. Wir haben jetzt im Set 2-3 Songs, gerade Disbeliever und Sinner sind auch Songs, da machen wir uns immer drüber lustig. Die Jungs, die stehen, ich sitze ja sowieso die ganze Zeit hinten, die Jungs, die stehen immer und die springen, die rasten aus, die machen immer voll viel Scheiße so. Aber bei den beiden Songs, muss man darauf achten, bei der Live-Show, da stehen die, also nicht stocksteif, aber die konzentrieren sich wirklich, was sie spielen, weil es musikalisch auch deutlich schwieriger ist als die Viertelsachen, die wir spielen. Mhm. Und deswegen ist...
Auf dem neuen Album sind ein paar coole Sachen mit dabei. Und deswegen, das verändert sich einfach, aber das ist auch, glaube ich, normal. Wir machen jetzt seit 10 Jahren Musik und...
Ja,
weiß nicht, ist nicht mehr das Party-Ding so.
Nee, ist ja auch
also schon noch, aber...
Man hat ja auch Bock drauf, auch wenn wir Songwriting-Prozesse haben, hat man auch Bock drauf, so Songs wie MC Thunder zu schreiben, irgendwie sowas. Aber wenn du jetzt, glaube ich, ganze Zeit das Gleiche machst, was du schon die Platten zuvor gemacht hast, dann wird dir auch irgendwann langweilig und dann hast du keinen Bock mehr auf den Kram, den du schon machst. Und ich glaube, musikalisch sich weiterzuentwickeln, sowie auch charakterlich, ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben viele Leute, die uns dann vorwerfen, so, oh, ihr geht ins Mainstream rein oder was weiß ich, was für ein Schwachsinn. Kann man durchaus auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite, wir probieren aus. Und wenn wir sagen, wir wollen nächste Woche ein Jazz-Album machen, dann machen wir das, weil wir Bock drauf haben. Und
Eskimo, das wäre mega.
Das wäre richtig witzig. Aber Eskimo gehört ja an sich als Produkt zu gar keinem Genre zu.
Also nee, wir haben so ein cooles Live-Set. Als Headliner hast du auch dann, finde ich, die Aufgabe irgendwie, du musst ja durch den Abend führen. Wir machen 1,5 Stunden Musik und wir haben halt alles mit dabei. Wir spielen auch einen Song auf dem Klavier, es wird so ein bisschen balladig und so. Und das ist ganz geil, weil das einfach, weil du sowas machen kannst. Weißt du, im Jugendzentrum hättest du nicht irgendwie ein Klavier aufbauen können, das hätte dich keiner für interessiert und so. Aber jetzt in so großen Hallen, wenn dann so 2000 Feuerzeuge angehen und so, es ist schon geil.
Das ist mega.
Und deswegen, ich weiß nicht, wir fühlen uns wohl damit. Also natürlich gibt es auch viel Party und so, ne? Konfetti und Bling Bling. Das bleibt alles wie gehabt.
Das gehört ja zu Eskimo. Eskimo ist ja immer noch, wir feiern gerne. Nicht mehr so ausgiebig wie früher, aber wir gucken den Leuten jetzt auch gerne beim Feiern zu. Also wir animieren die zum Feiern.
Ja, man merkt es schon.
Tobi beim Feiern zu. Ja, genau. Er hat auch gestern gut gefeiert.
Ja,
man merkt schon. Es ist immer noch ein ein sehr hooklastiges Album ist. Also nicht, ja, als ob ich jetzt Progressive Rock machen will.
Ja, genau.
Aber wie funktionieren die neuen Songs live im Vergleich zu den alten? Merkt man da einen Unterschied in der Crowd oder so von der Reaktion?
Ja. Es ist immer, es ist bei jeder Tour so, wenn wir die neuen Songs spielen, dann, also je nachdem, wie lange das Album draußen ist, merkst du halt, die Leute sind noch nicht so textsicher teilweise. Ja. Bei der Tour finde ich es extrem gut, muss ich sagen. Also wir spielen zwei neue Songs, wir fangen mit Rehab an und dann kommt, ja, Hurricane. Das ist genau die Reihenfolge, wie sie auch auf dem Album ist quasi. Ja,
genau.
Und das ist mega geil. Das, ja. Also die ersten zwei Songs rasten mich schon aus. Und wir haben ja ruhigere Nummern, so dann
ist es ein bisschen. Es ist aber tatsächlich so. Und hier Disbeliever zum Beispiel oder auch Prism, das sind so zwei Songs, absolute Lieblingssong. Also Prism, absoluter International Language Favorite Song. Ist mein absoluter Lieblingssong. Ich glaube, dass der Song, er funktioniert live, also die Leute, die stehen und gucken, das ist dann nicht halt so ein Song, wo alle Leute mithüpfen. Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Song, der die Leute dann von so einer Peak-Phase
und runterholt. Weil wir auch nicht, manchmal, das sind so neue Songs, da hast du das Feeling noch nicht und wir haben halt viele so Springsachen oder wo Leute moschen oder Wall of Death und Circle Pit und so, das funktioniert für uns immer so.
Ja.
Und bei den neuen Songs haben wir gemerkt, dass wir auch noch nicht wissen, wie man damit umgeht und so. Ja. Wir haben jetzt bei Disbeliever zum Beispiel gemerkt, die Leute crowdsurfen mega viel.
Das
hatten wir normalerweise nie bei unseren Konzerten.
Ja.
Aber das ist richtig cool, dass das mal so ein Song ist, weil der auch, der wirkt ja auch einfach so.
Und
die Leute
so,
lassen sich auf den Händen tragen und
ja,
so, das ist
genau.
Richtig cool.
Aber das ist für uns auch Neuland.
Also das ist, wir entdecken das gerade so auf der Tour auch, wie die Songs ankommen und so.
Ja.
Und dann müssen wir mal gucken, wie das auf den Festivals ist und so.
Ja.
Aber da musst du einfach spielen.
So.
Wir müssen einfach mehr Konzerte spielen, um zu gucken, wie das funktioniert.
Wie was funktioniert.
Ja, das ist praktisch, dass Songwriting-Prozess beeinflusst wird von, okay, was funktioniert, oder?
Ja,
teils.
So, das ist so eine 50-50-Sache. Du, klar, guckst du im Songwriting auch darauf, dass du Parts drin hast, die, wo du dann halt auch Choreografien hast, aber wo die Leute springen können und dann irgendwas machen können.
Ja.
Aber nicht hauptsächlich so.
Ne? Ist ja immer die Frage, so, manchmal gehst du da auch voll analytisch ran und sagst so, ey, wir brauchen einen Song mit dem und dem Tempo, weil das funktioniert oder in der und der Tonart, weil da ist die Hook besonders catchy oder so.
Ja.
Manchmal sagst du aber einfach, ey, ich habe eine Gitarre in der Hand, ich spiele irgendwas und das ist geil und dann entwickelt sich daraus was, wo du dir gar keine Gedanken machst.
Ja, genau.
Also es kann beides sein so.
Mhm.
Ja, wir jammen halt eigentlich ganz wenig noch.
Ja.
Aber wir meistens halt einfach im Studio sitzen so.
Ja.
Wir müssen wieder jammen, ne?
Müssen wir machen.
So ist E-Drum aufgebaut,
dann
machen
wir. Und dann werden wir Rock'n'Roll machen.
Oder Jazz.
Heavy Metal.
Ich habe heute vorhin geredet über das Reifen. Ich glaube, das ist was so ziemlich jede Band macht, also vor allem in eurer Szene so. Es ist halt so, okay, das ist jetzt, wo ihr herkommt, das ist so diese 2009er MySpace-Szene, wo man immer noch euch sieht.
Ja,
sind nicht die Fans immer noch so Teen Girls? Ich weiß nicht, ich glaube, hab draußen schon ein paar so Leute mit so
Wappen
angesehen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ey, ich habe auch bunte Haare jetzt, guck mal hier. Ich bin blond geworden.
Ja, ist ja nicht bunt, ne?
Nein, aber ich bin blond geworden.
Also.
Schon, ne? Also, viele Leute sind, glaube ich, auch damals, als sie uns kennengelernt haben, so, fanden die uns gut und sind mit uns auch gewachsen.
Also, es gibt viele, die sind seit 10 Jahren mit dabei, so, die haben teilweise noch die ersten T-Shirts an und so.
Ja, stimmt.
Und es gibt natürlich auch viele neue, die dazukommen und es gibt auch viele, die jetzt irgendwie 16, 17, 18 sind und uns cool finden irgendwie. Und ich glaube auch, dass dieses Emo- und Szene-Ding so ein bisschen zurückkommt im Moment.
Ja, das also habe ich auch gemerkt.
Ne? My Chemical Romance ist jetzt wieder da und so. Also,
ja, habt ihr zum Beispiel neue Bands wie See You Space Cowboy? Habt ihr davon mal gehört?
Ja,
genau.
Ja, klar.
100 Gags oder so. das ist vielleicht weniger so geläufig. Aber ich glaube, die alten Bands, die entwickeln sich alle irgendwie in eine komplett andere Richtung, wie so dieses Revival-Zeug, sondern mehr eben so dieses Stadium-Metal.
Ja,
und
ja,
so wo ich euch auch bezeichnen würde. Irgendwie bei den meisten Bands relativ eine ähnliche Entwicklung. Also auf jeden Fall vom Klang her.
Ja.
Wie hart seid ihr beeinflusst direkt von Bring Me the Horizon?
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Das ist ein Paradebeispiel.
Auf jeden Fall, weil das ist das, was viele sagen. Also es ist immer so dieses Bring Me the Horizon oder auch Linkin Park Phänomen, finde ich ein bisschen. Ne? Und das ist natürlich was, also du kommst ja nicht drum herum, dich weiterzuentwickeln. Also du kannst auch immer dasselbe machen. Wir haben da, glaube ich, alle keine Lust drauf, weil wir uns dann langweilen würden irgendwann.
Man möchte sich auch selber weiterentwickeln. Und das, was man dann irgendwie, du hast dann halt jetzt BMTH am Start und Linkin Park und natürlich holt man sich von vielen verschiedenen Bands auch Inspiration und sagt, das haben die gut gemacht. Oder man denkt sich immer, boah, krass, ey, das ist schon geil. Und man muss sagen, das sind halt starke Platten, die Jungs da schreiben. Und Inspiration pickst du dir überall so ein bisschen raus und baust deinen eigenen Kasten zusammen. Und dadurch, dass Eskimo, was ich gerade schon gesagt habe, nicht genremäßig da irgendwo zugehört, kannst du ja alles vermixen und dann ist ja Eskimo Eskimo, weil Eskimo ist ja.
Das ist halt auch genau das Ding. Wir haben ja damals das Feature mit Sido war Beste, das ist 2015 genau. gewesen.
Ja.
Das vergisst man auch oft, weil wir haben damals auch schon Songs gemacht, die so in diese Richtung gehen und so.
Ja.
Und es ist gar nicht so ein neues, also es ist 4 Jahre oder fast 5 Jahre her jetzt bald.
Ja.
Und es ist gar nicht so was Neues für uns eigentlich. Und genau. selbst auf der EP gibt es immer so einen ruhigen Song, der irgendwie mit Klavier-Outro war und so. Und wir haben es immer schon mit einfließen lassen.
Ja.
Und man muss halt sagen, jetzt bei der aktuellsten Platte ist es schon mehr. Also das ist schon, wir haben nicht mehr so viele harte Songs und so.
Mhm.
Wir haben aber auch gemerkt, dass uns das ein bisschen fehlt, würde ich mal sagen. Und das abgefahren
ist hier so ein bisschen. Man muss, was man zu Rehab eigentlich auch sagen muss, das war eine extreme Schreibphase. Also wir haben jetzt ein Jahr lang produziert. Mit Diskussionen aufzuhören und mit ganz viel internem Stress und sowas.
Ja, das war schlimm.
Und deswegen heißt Rehab auch Rehab, weil das so eine Rehabilitation ist. Ne? Aber schreibt mal mit 6 Mann eine Platte. Jeder hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Meinung. Jeder möchte auch seinen Senf dazugeben. Und es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, mit 6 Mann eine Platte zu schreiben. Und dass die Platte dann so entstanden ist und dass das finale Ergebnis dann im Nachhinein ist, da sind wir unglaublich stolz drauf. Und deswegen,
das sind auch jetzt im Nachhinein sind mega Songs.
Total, also, absolut. Aber das war sehr schwer und das war deswegen, weil wir sind auch 6 unterschiedliche Charaktere, die Einflüsse mit reinbringen wollen. Dann hast du der eine, der ist echt der Metalhead, ich bin so der Hopper. Dann hast du der ist da in dem Bereich am Start und ne, das ist schon
schwer. Also vermixen sich auch die Genres bei uns. Weil wir immer schon Leute, Sushi kommt viel aus dem New Metal zum Beispiel.
Genau.
Kevin hört so sogar fast Black Metal.
Ja, genau, richtig. So. Ja.
Und da gibt es ein paar, die auch einfach gerne mal
so EDM
Pop, auch. Ja, EDM ganz viel, ja. Damals halt, das hat auch Sound geprägt bei uns, zum Beispiel Skrillex. So,
ja,
ne, mit Dubstep-Sachen und so und Breaks und das sind so Sachen, weil wir uns nicht nur Inspiration aus der Szene holen, glaube ich, ist es bei uns immer so ein Genre-Mix.
Ja.
Und wenn es irgendwie funktioniert und sich richtig anfühlt, dann machen wir es. So.
Das war, glaube ich, aber in der Szene auch immer schon ein bisschen so der Fall. Ich meine, Attacks sind ja auch nicht aus luftleeren Raum hier entstanden.
Ja.
Someday Can Stanley wahrscheinlich bestes Core-Album. Nicht bestes, aber wahrscheinlich.
Sehr große Inspiration für uns.
Ja, man hört es auf jeden Fall aus.
Mit Enter Shikari zusammen und Asking Alessandria zu dem Zeitpunkt, wo die erste Platte raus hatten. Hammer, also das war so ein bisschen das, wo wir dann auch Bock drauf. Also du hast einfach gemerkt, da entsteht gerade so eine Elektro-Core-Szene irgendwie.
Ja.
Und alle sind hyped, alle haben Bock drauf und so. Und wir hatten auch mega Bock drauf. Das war was Neues zu dem Zeitpunkt. Das war 2009, 2010. Ich glaube, wir haben 2009 haben uns gegründet, 2010 dann die erste Platte rausgebracht.
Genau.
Hast du ja noch bei der anderen Combo gespielt, David ist ja dann 2012 zu uns gekommen.
Ja.
Und das war so der Zeitpunkt. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir noch mehr Bock drauf haben, so Elemente einzubauen und so.
Ja.
Sind dann noch teilweise noch elektronischer geworden und so.
Am Anfang, die Leute haben uns ja, es war so 50-50. 50% haben uns gemocht, aber 50% im Social Media Bereich haben uns auch gehasst oder generell. Fanden die Band gar nicht gut, weil es dann halt auch Musik war, die experimentierfreudig war.
Damals wusste man auch nichts mit uns anzufangen. Die haben uns immer in die Hardcore-Richtung gesteckt und haben gesagt, ey, ihr seid eine Hardcore-Band, aber ihr habt keine politischen Texte, das geht nicht. So. Und das, wir haben das nie verstanden, weil wir uns
auch
nie...
Gesang und
wir haben, Texte. Ja, aber wir haben uns auch nie so gesehen. Wir haben immer gesagt, ey, wir sind eine Band, wir machen halt Musik. So. Entweder kommt zu unseren Konzerten, schaltet ab, habt Spaß oder nicht, aber
richtig.
Ich habe damals den Hate schon nicht verstanden.
Nein, ich habe mich auch nicht gerafft. Weil ich von Anfang an, als ich noch nicht dabei war, war ich schon Fan. Ich habe früher in der Deathcore-Combo gespielt, so.
Und,
ich habe so Blastbeat.
Peace for Returns.
Peace for Returns war das früher.
Ah. Mit,
musst du mal zum Wolf sehen.
Ja, den GZ.
Halt, ne? Es war eine harte Mucke und da war es dann aber auch so, dass, ich weiß nicht wer, da war Eskimo gerade neu auf dem Markt und das Mundpropaganda geht rucki-zucki in der ganzen in der Musikerszene. Und da haben viele drüber gelästert und gesagt, ey, wie scheiße das ist, aber gleichzeitig auch viele so, boah, ey, das ist voll geil, weil die trauen sich was. Das ist was anderes. So. Und nicht irgendwie die 0-15-Scheiße, die sowieso in der Szene immer am Start ist. Ne?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich meine, das Stuff wird ein bisschen rehabilitiert gerade im Moment, aber damals habe ich den Hate schon hauptsächlich weggekriegt.
Ja.
Für so, eben vielleicht weniger dadurch, dass es experimentierfreudig war, sondern das hart maskulin rumgepostet.
Aber das war ja, das ist ja die Sache, das war ja nie so ernst gemeint. Also,
oder frauenfeindlich.
Ja, und wenn du jetzt heutigen Hip-Hop anguckst und so.
Ja.
Ich finde das auch teilweise bedenklich, aber das war von uns. Also, die Texte waren nie so, dass man gesagt hat, so, ey, wir ziehen das jetzt durch, wir meinen das ernst. Und es war einfach teilweise so dumm und auch ein bisschen unüberlegt und so, aber es war eher so jugendlicher Schwachsinn.
Ja, wer hätte gedacht, dass die Band so groß wird? Also, das sagen wir uns jedes Mal.
Das sind halt teilweise einfach so witzige Storys gewesen, so Sachen, die wir auf Tour erlebt haben, die wir ein bisschen verarbeitet haben und die man ein bisschen ausgeschmückt hat.
Mhm.
Und es gibt ja auch einen Song, Blood Red Lips, da geht es irgendwie darum, dass man mit einer mit einer Granny vögelt.
So. Und geil.
Die Vorstellung irgendwie, man sitzt in einer Runde, trinkt ein Bierchen und redet darüber und denkt so, ja, kannst du dir vorstellen eigentlich mal mit einer, was so haben, die 60 ist oder so, dann sowas entsteht dann. Und dann, das sind so manchmal halt Sachen gewesen, die wir verarbeitet haben in den Texten, und das können jetzt Leute kacke finden oder nicht, das ist aber...
Künstlerische Freiheit, ne?
Ja, das ist halt, mein Gott, so, keine Ahnung.
Ja, ich verstehe schon.
Kann man hassen.
Wir so, haben dann auch irgendwann haben wir...
Oh, du musst aufstehen, ne?
Ja, ich muss aufstehen. Ja. Schlummern oder? Ich mach schlummern.
Du bist ja was, ne?
Ja. Das war das, was wollte ich jetzt sagen?
Ja, keine Ahnung, ich kann da nochmal auf die Frage zurückkommen. Oder, das wollte ich gerade. Ja, schon. Ich meine, die Texte der Musik sind schon, also sind schon
ja, da,
das sehr, sehr, sehr macho gewesen. Ja. Das ist ja keine Ahnung, aber das ist auch im Metal generell, ist es. Halt, es ist halt auch sehr, sehr hart, dieses Rumgepose, auch so ein Background-Element fast, wo, ich denke, Black Metal und Death Metal sind so wirklich hypermaskuline Sachen, aber so von ihr, aber so rein in diese, in so eine Art Weltanschauung formuliert. Weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. Ich hab dazu ziemlich detaillierte Gedanken, aber ich kann es ja nicht so formulieren gerade.
Ich weiß, was du meinst. Das, was ich jetzt gerade nur sagen wollte, dass gerade unsere Texte waren früher angeblich frauenfeindlich, dies, das und wir sind Nazis. Was weiß ich, was für ein Schwachsinn. Aber kompletter Bullshit war dabei. Aber wir haben ja die Entwicklung jetzt auch mitgenommen. Jetzt dadurch, dass wenn eine Band eine bestimmte Größe dann hat, bist du ja gleichzeitig auch eine Vorbildfunktion irgendwo. Oder sollte es eine Vorbildfunktion sein. Deswegen sind wir dann auch mit den Texten, wo haben wir uns irgendwann gedacht, so alles klar, boah, wir haben viele Kiddies da als Fans, müssen wir so ein bisschen drauf achten, dass man halt nicht nur noch mit Omas spendet und, weißt du, und
ja, man will ja, also, ich frage es ja auch so, warum funktioniert das im Hip-Hop und warum funktioniert dieses maskuline Gehabe so gut? Warum finden das Leute gut und warum gehen da Frauen auf Konzerte und so? Dasselbe ist halt auch im Black Metal, und ich glaube, wir haben auch in der Hardcore-Szene und auch in der Szene, wo wir uns rumtreiben, auf jeden Fall ein Problem und auch keine Gleichstellung in dem Bereich. So. Und wir haben halt irgendwann auch uns damit befasst und haben dann überlegt, so, ey, waren wir wirklich so schlimm, haben wir wirklich so viel Kacke geschrieben und so. Und wir waren vielleicht manchmal ein bisschen derb und haben mal so ein paar Wörter benutzt, die man vielleicht nicht sagt oder so, aber im Endeffekt... glaube ich, fanden die Leute uns auch cool, weil wir halt Sachen gesagt haben wie
die andere nicht gemacht
Pussy hätten, so. Und Boobies und alle so, oh, das haben sie nicht. Und
so, da war das.
Da war das. Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Du willst halt irgendwie auch ein bisschen auffallen und ein bisschen provokativ sein.
Und Eskimo hat an sich ja immer polarisiert, egal was da gemacht wurde. Ne?
Und ja, das ist halt zum Beispiel, ist Anyone Up ist ja das beste Beispiel, das ist ein missverstandener Song, weil da geht es gar nicht. Da geht es um die Seite isanyoneup.com. Das ist eine Website gewesen.
Ja, das kenne ich noch. Genau.
So, und wir haben darüber einen Song gemacht, weil da halt das submitten ja quasi User Fotos von berühmten, Nacktfotos von berühmten Leuten. Und es geht einfach nur um dieses Phänomen, dass quasi diese Webseite quasi da nackte Promis hat.
War das nicht so eine Revenge-Porn-Seite, wo eher so
Groupies ging
es, ja.
Ja, da waren
ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, Day to Remember Amber haben auch einen Song drüber geschrieben.
Ja, weißt du noch? Genau.
Life Lessons Learned the Hard Way.
Ja, richtig.
Ja, dass dieses Element von Sexualität oder so in eurer Musik so nach außen gekehrt ist, fand ich immer schon relativ interessant eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund. Eben auch in diesem Kosmos des Metal.
Aber guck mal, zum Beispiel diese Partygeschichte, ne? Das war ja auch das Ding, wo man dann überlegt hat, ey, wie kann man das machen und wie kann man quasi Spaß vermitteln, ohne dass man irgendwie krasse Wörter oder so anstößige Sachen macht. Und ich finde MC Thunder zum Beispiel ist der beste Beispiel.
Ja,
ja. Weil wir haben einfach eine coole Story gemacht. Ein Typ kommt aus dem Club irgendwie. Ja. Hat nix, will nach Hause und klaut sich ein Cadillac. Das ist, ja,
das
kann man, dumm finden, kann man witzig finden, was auch immer. Aber es ist halt, wir sind weg von diesem Frauenbild, von diesen Sachen,
von dem Verbalen.
Das dieses ist, Typen gehen in den Club und reißen sich Frauen auch so, ist ja auch tausendmal erzählt worden und ist langweilig geworden. Und das finde ich halt cool, weil das auch mit unser erfolgreichster Song ist so und die Leute stehen halt drauf. Und das ist halt, das finde ich, zeigt auch, dass man auch Spaß haben kann und Party machen kann, wenn man auch mal um die Ecke denkt.
Ja,
so.
Richtig.
Coole, witzige Geschichten.
Absolut.
So.
Auf jeden Fall.
So,
deswegen, Songs über Diebstahl sind immer gut.
Ja, das ist jetzt die nächste Frage, ob es dann moralisch so vertretbar ist, aber ich glaube, so wenn man so einen geilen Cadillac irgendwo sieht, da denkt vielleicht jeder mal kurz drüber nach, ob man da nicht einsteigen will und mitfahren will.
So.
gerade wenn man da in L.A. unterwegs ist.
Ich meine, man könnte es ja als politischen Spin interpretieren, ja. Autos klauen von den Reichen. Also,
ja, das ist ja tatsächlich der C-Part, ne? Ja. Ist ja ein bisschen noch Anspielung auf Robin Hood. A Take from the Rich, ja, genau. Ja, ist die Anspielung, weiß ich noch, hat Kevin nämlich gesagt, Alter, wir machen da so ein Ding rein. Das ist eine Anspielung auf, man nimmt quasi von den Reichen und gibt es den Armen. So, weil Cadillacs, gerade solche Fahrzeuge sind normalerweise, den Leuten geht es ja nicht schlecht. Ja, ja. Und deswegen ist, glaube ich, Diebstahl manchmal in Ordnung. Mhm. Vielleicht auch nicht, weiß nicht.
Kommt drauf an, von wem. Made by America und Nice Boys sind auch ein bisschen politisch, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Volle Kanne. Genau. Da haben wir uns ein bisschen ausprobiert. Das sind auch echt die beiden Songs, glaube ich, die krasseste Message haben. So. Mhm. Wir haben nie Systemkritik gemacht. Also wirklich eigentlich nie. Und Nice Boy war eher so ein, vom Instrumental her, was uns so beeinflusst hat, weil der klang so punkmäßig, also
rebellisch.
Ja, genau. So. Hat mich an Nirvana erinnert,
komischerweise. Haben mich erinnert an so einen Mike Chemical Romance B-Seite oder so?
Ja. Weiß ich nicht. Ja. Irgendwie ganz geil. Und zum Beispiel, wo du meintest, wie die Songs ankommen, Nice Boy ist einer von denen. Das ist halt so eine beschissen einfache Melodie.
Voll, aber
mit der Akustikgitarre und das ist super, wenn das alle mitsingen. Ja, und das ist so. Super geil, ehrlich. Mhm.
Ja.
Ja, und America, klar. Das war so Sushis Steckenpferd und das ist halt. Haben wir eigentlich nie gemacht. Da geht es ja eigentlich um die Amerikanisierung so. Ne? Kannst du auf 1000 Ebenen deuten oder so, ob es jetzt ist, dass wir alle irgendwie ein Apple-Telefon haben oder dass unsere Daten da gespeichert sind.
Das ist definitiv was auch Rammstein oder, im Song mal gemacht haben.
Richtig, ja. Wir waren noch nicht die Ersten. Wir haben auch lange darüber diskutiert, ob wir so einen Song machen, der halt irgendwas mit Amerika. Es gibt ja 1000 Songs jetzt in den letzten paar Jahre, die rausgekommen sind und so. Und haben wir gesagt, ey, okay, weißt du was, scheiß drauf, machen wir.
Ja.
Und es sind zwei Songs auf der Platte und irgendwie, das ist ja das, was du meint mit Themen.
Genau, die wir rausgepickt haben,
Muss man auch mal ein bisschen variabel sein, ne?
Nice Boy finde ich auf jeden Fall thematisch. Auf die Szene bezogen finde ich ganz interessant, weil es da eben um fragile Männlichkeit geht und das da so im Bereich Emo ein sehr großes Thema ist.
Auf jeden Fall.
Das unterliegt.
Das finde ich auch cool, wo wir gerade drüber geredet haben, dass Emo auch ein Comeback erlebt und so.
Emo ist back.
Wird auf jeden Fall, also wenn es nicht schon ist, dann wird es auf jeden Fall nächstes Jahr passieren.
Und the Roaring Twenties.
Ey, auf jeden Fall. Und Nice Boy ist halt, der schlägt schon in die Kerbe. Also wir waren eine der ersten Bands, ja? Wir haben den Song vor einem Jahr geschrieben. Ja. Wollte ich mal sagen. Und auch emotional natürlich, ne? So die Situation, die da geschildert wird und so, das sind halt Probleme, die im Normalfall, also wir sind ja ein bisschen dem entwachsen so, ne? Wir haben keine Schul- oder Uni-Situation mehr oder so. Aber generell halt Themen, die einen beschäftigen, so, ne? Also Mobbing auf jeden Fall.
Ja.
Und auch, wie man sich in seinem Körper fühlt, wie man sich mit seinen Mitmenschen fühlt und so. Das finde ich cool, dass es solche Themen auf ein Eskimo Cowboy-Album geschafft haben. Ja, hätte man doch vor fünf Jahren nicht gedacht. Also,
ist wirklich so,
ja.
Zu Made by America vielleicht noch. Ja, die Szene, wo ich ja schon erwähnt habe, das ist auch sehr stark auf amerikanischen Mist gewachsen. Ich glaube, MySpace war, glaube ich, in Deutschland noch nie so wirklich ein Ding, oder? Ich meine, damals zu der Zeit habe ich nur Spin.
Ja, klar.
Ja.
Also in der Szene, wo wir früher unterwegs waren,
jeder hatte eine MySpace-Seite. Man konnte immer einen Song, der automatisch anging.
Ja, genau.
Ne? Stimmt, als, du konntest dann mit HTML-Code deine Seite personalisieren und so.
Richtig.
War schon geil.
Also MySpace war riesig.
Ich bin vielleicht da echt viel zu jung irgendwie, um das wirklich mitbekommen zu haben. Ich kenne die Musik 24.
Ein bisschen zu jung vielleicht.
Ich kenne die Musik von damals, aber ich laber halt immer nur den Kontext zu kennen und woraus es jetzt entstanden ist.
Ja.
Aber es, keine Ahnung, aber es schon war primär ein amerikanisches Ding und, denke ich so die größten Szenebands aus Deutschland, also ihr und WBTBB, das ist mehr so das halt so hart das am Parodieren, oder?
Die Bands wollten, weil in Amerika, die haben es natürlich erfunden, mehr oder weniger, und man wollte halt nicht einfach dasselbe machen. So, ne, weil du, also Asking Alexandria sind natürlich jetzt Engländer, aber die sind auch in Amerika groß geworden.
Ja.
Und Attack Attack sind, glaube ich, Amis, ne? Und es gibt halt einfach so Bands, die quasi das schon gemacht haben. Wenn du jetzt einfach wieder dieselben Texte und dieselbe Ernsthaftigkeit gemacht hättest, hättest du auch nichts Neues mit dazugegeben.
Ja.
Und wir waren ja immer schon die Crazy Germans.
Ja,
also, so wurde es im Ausland so. Wir waren auch in der Amerika-Tour, wir waren 2013, glaube ich, mal da.
2013 waren wir.
Ja, für einen Monat.
Ja.
Und das war eine coole Erfahrung, aber.
Ja, das war witzig.
Sonst seid ihr ja nur in Deutschland unterwegs, oder?
Amerika ist schwer. Also, wir würden gerne öfter in den Staaten touren, aber darüber.
Verdienst kein Geld, also du zahlst halt jede Tour draus.
Das ist sehr, sehr, sehr teuer.
Weil wir
und
haben
sich
damals,
da auch einen Markt aufzubauen, ist als
wir haben nicht $100 am Abend bekommen oder so.
Nee, das ist, da muss schon richtig, gereicht. Richtig gutes Englisch können auch und naja.
Ja, die haben auch genug, die haben genug geile Bands.
Ja, der Markt ist riesig.
Und was bei uns funktioniert, ist immer Russland. Mega geil. Hm.
Russland,
ich bin in Moskau. Und, Moskau auch vor 2000 Leuten. Das ist der absolute Hammer so.
Ja.
Und in Japan.
Und Japan, ja.
Japan, die sind verrückt.
Und tatsächlich für mich ein Highlight, das ist sogar, weiß nicht, ein, zwei Jahre, glaube ich, schon her. Sind wir gebucht worden in Südafrika. Johannesburg und Kapstadt. Absolutes Highlight.
Mega gut.
Waren auch coole Shows.
Ja, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie hier, aber dann sind halt eher so Clubs, wo du dann vor 200-300 Leuten spielst. Aber die haben richtig Bock, ne? Die freuen sich richtig, wenn dann eine Band aus Deutschland kommt. Das ist richtig geil. Hm.
Ja. Bringt ihr dann vielleicht auch mal ein deutsches Album raus, wenn ihr sowieso nur auf diesem Markt unterwegs seid?
Oder? Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube
nicht. Also ich glaube, wir haben tatsächlich schon mal drüber nachgedacht.
Sushi hat doch mal auf Deutschland gefeatured, ne?
Genau.
Bei Kajon oder so, oder bei Caliban?
Caliban war
das. Bei Caliban, ja, genau.
Und, aber nee, das ist dann irgendwie schnell dann wieder von der To-Do runtergestrichen worden.
Ach ja, genau, wo, wie ihr so eure Motivation hernehmt. Also ihr habt ja schon gesagt, so von, dass ihr das immer Inspiration holt hier und da. Mhm. Aber jetzt so als Band, wie entsteht da so der Funke oder was ist da so die Motivation dahinter?
Weiter Musik zu machen oder Songs zu schreiben?
Genau.
Ja, also ich bin jetzt nicht der Hauptsongwriter, das ist Marte Pasel, ist da ganz viel im elektronischen Bereich drin und Danzmann, unser der Daniel, der Gitarrist, die schreiben immer die Grundkonstrukte von dem Song und dann baut jeder ein bisschen was dazu oder auch nicht, wie auch immer. Mhm. Aber ich glaube,
du musst einfach Bock haben, Musik zu machen.
Wenn du gerne
Musik hörst und sagst, boah, das ist, wie geil ist das, der Part, hör mal und... Also wenn dich das kickt, und wir gehen ja auch, das ist ja auch der Grund, warum wir manchmal, wenn wir feiern gehen oder so, wir hören irgendwas und du siehst einfach, wie geil die Leute ausrasten. Und wenn dich das mitnimmt, so, wenn du da so eine Emotion kriegst, das treibt dich an. Ja. So, und dann gehst du ins Studio und sagst so, ey, weißt du noch, da als wir in Tokio waren, wo wir feiern waren, da war das. Und dann setzt du dich hin und willst irgendwie sowas machen. Und dann steht natürlich was anderes, weil du nimmst ja nicht irgendwas und klaust es einfach, aber du sagst so, ey, boah, das war sowas in der Richtung, war geil. Und dann setzt du dich hin und ich glaube, das ist bei jedem entsteht das natürlich beim Instrument. Du liebst es, Schlagzeug zu spielen, du hast es früher einfach gemacht.
Dann höre ich da irgendwas und dann probierst du das aus und versuchst es
umzuarrangieren. Fängst du an zu üben, willst besser werden an dem Instrument und dann willst du das, was du gelernt hast, natürlich auch zeigen und so. Ja. Und das sind viele Sachen, aber ich glaube, am Ende des Tages musst du einfach Bock auf Mucke haben. So. Ja. Dann funktioniert das.
Das geht
so.
Ja wahrscheinlich gar nicht.
Ja, weil wir haben natürlich am Anfang auch keinen Cent damit verdient. Wir haben die ersten paar Jahre draufgezahlt und dass wir alle davon leben können, ist... wahrscheinlich one in a million in Deutschland.
Ja.
Also ich glaube, wir sind eine der wenigen Bands, die das so geschafft haben. Und deswegen, da muss man sich das einfach vor Augen halten, was man für ein Glück hat.
Was ist überhaupt für eine Gehaltsklasse? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Also, vergleich's mal mit so einem normalen 9-to-5-Job.
Ich glaube, hätte ich mal ein Elektrotechnikstudium abgeschlossen und würde einfach 40 Stunden die Woche arbeiten, wäre es ziemlich dasselbe so.
Mhm.
Also wir wären wahrscheinlich nicht super rich.
Ein bisschen
wir machen alle nebenbei noch ein bisschen was hier und da. Ich produziere noch Videos. David ist ja manchmal im Dschungel und influenced manchmal.
Genau, so. Stimmt.
Unser Daniel programmiert, der hat IT, also Informatik tatsächlich studiert und so. Und so kommt das halt, weil das natürlich, also ist unser Hauptjob mit der Band und so, aber wir haben natürlich auch Leerlaufzeiten, wo wir einfach mal 3 Monate gar nichts machen oder so.
Dann kam das auch noch mit dem TV zum Beispiel.
Ja, genau.
Aber ich weiß, alles klar. Früher sind wir 200 Tage, glaube ich, im Jahr ungefähr getourt. Wir waren nur unterwegs. Und ich habe mittlerweile das Problem, dass wenn man nach Hause kommt und dann irgendwie nichts macht oder dass irgendwie nichts passiert und man hat 3-4 Monate frei, dann muss ich halt mir eine Aufgabe suchen. So.
Ja.
Und dann kam das dann halt nämlich mit dem ersten TV-Format, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich 3 Monate frei, jetzt hau ich ab, ich gucke es mir im TV mal an, was da so abgeht. Und dann kam es zum anderen.
Ne?
Ja, genau.
Beeinflusst ist das irgendwie jetzt so mit dem TV, dass ihr jetzt irgendwie noch polarisierender seid oder irgendwie das
Probleme
gemacht? Wir waren mal auf der Bildstartseite für
genau.
einen Tag.
Ja, stimmt.
Nein, es war ein paar Sachen waren witzig, aber das war jetzt nicht so, dass man. Also,
RTL ist ja auch nicht das Publikum
Wir haben ein paar ältere Leute dazu bekommen, aber ich weiß.
Oder die Muttis, die kommen mit.
Weiß aber nicht, ob die einfach. Also wir spielen ja auch auf Wacken zum Beispiel. Da kommen dann auch Leute, die deutlich älter sind als wir und sagen, ey, voll geil, dass man so eine junge Band hier. Ja. Ne? Aber es sind auch jetzt ein paar.
Ja.
Wie gesagt, das ist nett. Du sagst Muttis. Ist das nett?
Ich würde sagen, Muttis. Ich sage, ja. Muttis der Kiddies, die da sind.
Ja, aber das sind tolle Muttis, das muss man dazu sagen. Ja, ja, also ich, deswegen, ich wollte das jetzt nicht, das soll jetzt nicht negativ sein.
Nicht degradieren.
Genau. Ja. Sondern, aber es sind wirklich so, dann, die kommen teilweise mit ihren Kindern, also mit ihren Töchtern oder Söhnen, dann, die sind dann 16, 17, 18, begleiten die aufs Konzert. Und ich weiß nicht, ob das nur wegen dir ist, aber da kommen auch viele und sagen, ja, meine Tochter möchte mit euch ein Foto, aber ich möchte mit David eins. Das passiert wirklich manchmal. Also ist jetzt mega, also
ja, ja, stimmt.
Vielleicht jetzt heute Abend vielleicht 10 oder so von 1500, aber deswegen ist es nicht so, dass sich da richtig krass was verändert hat oder so, aber man merkt das natürlich hier und da schon so.
Ja, das ist, man denkt, oder am Anfang ist einem ja vorgeworfen worden, ey, das ist alles nur Presse, das ist alles nur Marketing hier und da, aber letztendlich RTL ist ja nicht das Zielpublikum von Eskimo. So, das ist ja nochmal was ganz anderes.
Ich glaube, wir haben uns eher hier und da noch ein bisschen was kaputt gemacht, also vielleicht, oder?
Ja, könnte durchaus sein.
Also ich weiß nicht, ob der ein oder andere Veranstalter dann gedacht hat, so, boah, das ist jetzt nicht so, dass man das einfach nur als, also so wie das manchmal dargestellt wird, so nach dem Motto, alles nur wegen PR und so.
Das bringt das ja manchmal auch gar nicht.
So. Du hattest einfach Bock drauf und wir haben damals gesagt, ey, mach den Spaß mit.
Ja.
Und das ist jetzt daraus geworden, so. Hätte auch keiner ahnen können.
Ja, richtig.
Aber du hast ja deine Reise gemacht. Du bist ja
alles super.
Ich glaube, es ist definitiv gut, wenn man als Band so eine kleine Trivia-Dings hat.
Klar, ist ja immer ein Aufhänger.
Leute sagen. Was für Erfahrungen hattet ihr zum Beispiel mit Musikern, die es super ernst nehmen? Hattet ihr das schon mal was oder ist es durch die Bank chillig?
Nee, hatten wir auch nicht.
Es gibt Unterschiede, auch. Ja, klar.
Es gibt saucoole Socken, wo man gedacht hätte, die haben das nicht nötig, cool zu sein. Mhm. Papa Roach zum Beispiel.
Ja.
Wir haben als Support für die gespielt und dann laufen wir bei ihren Backstage vorbei, die Tür war auf und dann sagt Jacoby so, hey, kommt rein. Also natürlich auf Englisch, ne? Du machst jetzt nicht auf Englisch, das ist klein. Er sagt so, hey, kommt rein. Wer seid ihr? Ihr spielt mit uns die Tour und so, haben sich vorgestellt. Mhm. Ich so, ey, du brauchst dich nicht vorstellen, Alter. Ich kenne dich seit meiner Kindheit so. Aber das ist halt, das war cool, weil die haben sich nie abgeschottet, die haben da keinen Tamtam rausgemacht, sondern die waren einfach geil.
Das ist wirklich so.
Und es gibt viele Bands, die halt so nicht sind.
Ja.
So.
Das, was
wir. Möchte ich nicht sagen. Aber, ich möchte keinem die Illusion rauben oder so. Es gibt auch.
Viele Arschlöcher in der ganzen Szene so.
Das muss jeder selber rausfinden.
Okay, wenn das Ding aus ist, dann sag mal.
Ja, das. Naja, hat Pause richtig gesagt. Ist alles. Die Künstler, die richtig was auf dem Kasten haben oder sehr, sehr erfolgreich sind, die sind meistens immer mega bodenständig, mega freundlich, mega nett. Und
so
die gerade neu in der Szene sind und die vielleicht so eine kleine Hype-Phase haben, das sind die größten Spasten überhaupt. Das ist wirklich...
Es ist aber auch eine Findungsphase. Wir können das auch ein bisschen nachvollziehen, klar. Weil wir erden uns immer ganz gut gegenseitig, aber wir hatten auch 2013, 14 und so, die ersten großen Clubs hatten wir auch einen, also ich will jetzt nicht sagen Höhenflug oder sowas, aber wir haben uns schon dann manchmal ziemlich, vielleicht ein bisschen zu cool gefühlt. So.
Ja,
genau. Deswegen kann ich das nachvollziehen und ich würde da jetzt nicht jemandem, der halt irgendwie sich einmal ein bisschen daneben mit so einen Stieg rausdrehen oder sowas, aber deswegen, ich glaube, das ist schon so. Und die Leute, die halt, wo du sagst, ey, die haben es überhaupt nicht nötig, die können sich einfach den ganzen Tag ins Hotelzimmer verpissen.
Ja.
Und dass das dann die coolen Socken sind, so, das ist doch schön eigentlich.
Ja.
Habt ihr jetzt schon irgendwie Ideen für was Neues? Also ihr holt euch in eure Inspiration ja immer wieder, aber ich da
hab, schon was Neues. Auf dieser Tour sprudeln die Ideen.
Ich bin brain dead.
Ja.
Ich hab gar keine Ideen.
David schreibt auch wenig mit, aber wir haben, im Januar gehen ins Studio. Ja.
Ja?
Wir haben wieder Bock. So, die letzte Songwriting-Phase war echt anstrengend für uns und wir haben, glaube ich, auch viel daraus gelernt.
Ja.
So, wie wir es jetzt angehen wollen, wie wir es besser machen wollen und was wir machen wollen.
Die man so durchmacht dann als Band,
das war so eine lange Findungsphase und ich glaube jetzt, das ist wieder so, das Album war richtig schwierig und ich glaube das nächste, da wissen wir, was wir machen, wir haben richtig Bock drauf.
Ja. Da hat man wieder einen roten Faden.
Januar bis März schreiben wir, dann machen wir Festivals und dann gucken wir mal, wann neue Musik kommt.
Was für neue Inspirationen habt ihr zum Beispiel? Sie diesen neuen...
Ich will nicht so viel verraten, aber ich habe in Berlin zum Beispiel mit dem Max, mit Hand of Blood, lange geredet. Gute Gespräche, gute Ideen und wir sind auf jeden Fall hyped. Wir machen jetzt erstmal Silvester und Weihnachten ganz ruhig.
Ja, und dann?
Und dann schlafen wir vielleicht noch die erste Januarwoche.
Ja, und dann geht's los.
Ja.
Also wir können uns drauf freuen.
Auf jeden Fall. Es wird
kranker
Scheiß wieder.
Abschließende Frage noch. Alben des Jahres?
Für mich würde wahrscheinlich keiner sagen, aber Bring Me The Horizon, Amo.
Bei mir ist Machine Gun Kelly.
Ja?
Ich weiß auch nicht, wie die Platte heißt.
Keine Ahnung.
Wobei, wenn ich, das ist kein Album, wenn ich EP sagen muss, würde ich vielleicht sogar Youngblood sagen. Weil ich den Typ einfach abfange.
Youngblood auch mega.
Ja.
Oder was mir, Ludovico, ein Audi, ist Pianist, ist unglaublich guter Künstler.
David hört ja kaum, also wenig Metal im Moment.
Ich höre auch eine geile Mischung, Hip-Hop und Klassik. Geil.
Das ist witzig, ne? Aber man verändert sich ja auch vom Musikgeschmack her.
Also beim
Auto irgendwie, ich fand, dass die Metal, also die meisten Metal-Alben einfach so gleich klangen, dass mich das nicht mehr gereizt hat, mich dadurch zu hören. Früher hat mich das echt gehypt und fand es geil, aber
es ändert sich.
Ja, ja, es wird ein bisschen ähnlich, auch vor allem in eurer Szene ein bisschen, weil die meisten Bands kopieren ja immer nur noch Vested Spirit die letzten paar Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob sich das auch noch, wann sich das auch noch ändert, aber keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht kommt, wenn es frisches Blut kommt, wo ja schon prophezeit wurde, nächstes Jahr, The Roaring Twenties, dann wird es auf jeden Fall noch interessant. Keine Ahnung.
Ja.
Habt ihr vielleicht noch auch Newcomer-Bands, wo ihr Shoutout machen wollt?
Disaster Area sind ja die Jungs, die bei uns mit auf Tour sind. Das sind alte Labelmates bei Redfield Records, da sind wir damals auch gestartet. Und wir haben ja händeringend nach einem Support gesucht. Und wir haben einfach gemerkt, dass in Deutschland echt wenige Bands nachkommen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt viel Hip-Hop, was passiert und so. Und viele in der Richtung. Und viele, die wir auch kacke finden. Na, es gibt auch guten Hip-Hop, ne?
Man könnte auch sicher Hip-Hop Opener machen. Ich meine, ich denke mal, Scarlett hat einmal für BMTA geopend, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber das funktioniert zum Beispiel nicht. Wir hatten ja in Bremen Kaiba.
Genau.
Ist auch ein. Ich habe keine Ahnung, wie man die Musik beschreibt. Ist schon Hip-Hop, aber auch mit Shouts halt. Deswegen Scarlett kommt vielleicht schon am nächsten dran so. Und der hat einfach. Der hat abgeliefert, das war geil, aber die Leute haben es nicht verstanden im Publikum.
Ja.
Also ich glaube, in Amerika würde das halt abgehen wie Sau, aber Deutschland ist nicht bereit dafür. So, deswegen, das entwickelt sich gerade und das verändert sich auch. Also ich glaube, dass weniger Bands nachkommen werden und dass mehr in die Richtung passieren wird.
Ja, Deutschland hat man das Gefühl, hängt immer ein bisschen hinterher von
Musik. Auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, danke, Dank. Leute.
Ja, sehr gerne.
Wir haben zu danken.
Schön.
Wir machen langsam mal Schluss.